Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Der Weinklimaschrank entlastet ja auch den Kühlschrank zu Hause. Man macht die Frau auch ein bisschen glücklicher, wenn die Weinflaschen endlich mal weg sind aus dem Kühlschrank.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Genusstalk. Heute geht's durch einige Klimazonen. Dafür habe ich Markus Bommer von The Wine Consult zu Gast. Dem Mann, der dafür sorgt, dass Wein nicht nur gut aussieht, sondern auch perfekt gelagert wird. Egal ob zu Hause oder im Restaurant, Markus kennt die spannendsten, verrücktesten und vielleicht auch manchmal die teuersten Weinklimaschranklösungen. Und natürlich erzählt er uns, worauf es bei der Lagerung wirklich ankommt. Grüß dich, Markus. Schön, dich als Gast hier zu haben.
Hallo Johannes, schön, dass ich hier dabei sein darf. Ja, ich freue mich.
Ja, Weinklimaschränke, das ist ja so ein ungewöhnliches Thema. Wie kommt man denn eigentlich dazu, sich damit zu beschäftigen? War das lieber auf den ersten Blick oder geht's dir da auch darum, dass der Inhalt gut gekühlt ist?
Naja, es gab, ich sag's mal so, mein Papa, der war eher so am Schnaps und Bier angetan. Das hat ihm aber nicht immer gut getan. Und ich wollte eigentlich nicht in die gleichen Fußstapfen von meinem Papa. Habe ich gesagt, ich trinke lieber Wein. Und da bin ich schon als 17-Jähriger, 18-Jähriger, habe ich Wein getrunken, habe da schon meine erste Weinsammlung aufgebaut. Und irgendwann habe ich mal gesehen, dass da auch ab und zu Weine dabei sind, wo halt wo man halt ein bisschen lagern muss. Und wir hatten da halt auch keinen optimalen Keller. Weinklimaschränke sind ja so entstanden, weil es halt auch keine optimale Keller mehr gab.
Das ist richtig, ne? Weil letzten Endes braucht man ja immer irgendwie eine gleichbleibende Temperatur und am besten auch eine passende Luftfeuchtigkeit, wenn ich das so richtig weiß, ne? Aber da bist du ja der Spezialist. letzten Endes hast du dann irgendwann die Idee gehabt, du könntest dich auch mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen und eine Firma gegründet oder wie ging es da weiter bei dir?
Nee, ich hatte dann einen Job, der war sehr aufreibend. Ich habe für eine Schweizer Firma den europäischen Markt aufgebaut mit Kleider, Maßanzüge. Sind wir aber meiner Figur heute eigentlich nicht mehr an, dass ich was zu tun hatte mit dem. Und ich hatte dann einen Burnout. Also wirklich ein Burnout. Ich war dann 6 Monate out of order. Meine dazumalige Frau, ich war verheiratet, hat mir gesagt, du Markus, dort wo ich arbeite, bei Eurocarf, die suchen einen Vertriebsleiter, einen Verkaufsleiter. Und sage ich, ja, das Eurocarf habe ich immer ein bisschen schon im Auge gehabt. Habe mich auch dort beworben und vermutlich durch meine Trinkaffinität habe ich dann auch den Job bekommen dann. Das war April 1999.
Jetzt, was macht jetzt so ein Vertriebsleiter? Der sucht sich dann die passenden Kunden oder kommen die passenden Kunden auch automatisch zu ihm? Man geht das ja wahrscheinlich auch sehr viel in die Gastronomie und guckt einfach, ne, was kann ich den Menschen dort anbieten?
Ja, ich sag's mal so, wir hatten natürlich fette Jahre. 1999 war das Internet noch nicht so auf dem Vormarsch. Es gab sehr wenig Konkurrenz. Eurocarf war der Erfinder von Weinklimaschränken. Das war in den 70er Jahren. Und ja, ich habe dann wirklich halt ein bisschen diese Firma auf Vordermann gebracht. Das heißt, wir haben dann Regionalleitungen gesucht. Also das waren namhafte Weinhäuser, die haben dann 3-4 Schränke bekommen und die haben natürlich dann auch Anlässe gemacht, wo ich dann dabei war. Und so haben wir dann eigentlich die Deutschschweiz, die französisch sprechende Schweiz, war wieder von jemand anderem abgedeckt. Aber so haben wir dann die Deutschschweiz richtig aufgemischt und natürlich auch Messen organisiert. Ich war während einem Jahr auf 100 Messetagen. Selber aufbauen, selber abräumen, also manchmal auch auf dem Zahnfleisch, aber immer auch glücklich gewesen, immer auch viel Erfolg gehabt.
Ja, und die eigene Firma kam dann im Anschluss oder gab es da auch noch ein paar Umwege?
Ja, da gab es dann viele, viele Umwege. Also das heißt, es ging dann eigentlich so bis 2004 kam ein guter Produzent auf mich zu, ein Weinproduzent aus dem Wattland, hat gesagt, Markus, wir kommen nicht weiter mit unseren Weinen in der Gastronomie. Kannst du uns nicht da irgendwie helfen, ein Konzept schreiben und so weiter? Und das war immer so ein bisschen, was ich gerne gemacht habe, Konzepte. Und da habe ich dann ein Konzept geschrieben, das hieß Weinpartner Obrist. Obrist war auch die Firma. Und das hat brutal eingeschlagen. Das hat, glaube ich, in 3 Jahren 3,5 Millionen Neuumsatz gebracht für die Firma. Und war aber immer dann aber noch ein bisschen so Weinklimaschränke nebenbei verkauft. Das heißt, also ich war dann da schon so halb selbstständig. Ich musste auch einen Treuhänder noch haben. Und dann so bis 2007 habe ich dann das mit dem Obris gemacht und dann musste ich noch für den deutschen Markt Schweizer Wein auch aufbauen, für die gleiche Firma. Das war dann brutal hart. Also das war dann, Schweizer Wein in Deutschland, da wartet kein Mensch drauf. Außer du heißt Gantenwein oder so.
Ja, da gibt's nur ganz wenige, die man dann auch in Deutschland kennt. Aber die guten werden ja dann auch in der Schweiz von den Schweizern getrunken, wie ich schon gelernt habe.
Das ist so. Wir sind ein Volk von Weintrinkern. Also wir produzieren 100 Millionen Liter und trinken aber 300 Millionen Liter. Also das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen, ja, Nationalstolz hätten und Loyalität zum Schweizer Wein, hätten wir ab 1. Mai einen Bürgerkrieg, weil es keinen Schweizer Wein mehr gäbe. Ist wie in Deutschland auch. Ja, der deutsche Wein hat auch seine Mühe, weil halt der Italiener und der Spanier und der Südafrikaner und wie die alle heißen, natürlich auch auf dem Markt sind. Und in Frankreich, Italien hat man halt das Problem weniger.
Das stimmt.
Da ist die Loyalität sehr groß.
Ja. Das stimmt. Mit dem Weinkonsult Konzepte entwickelt, aber dann halt auch, wie du es ja schon gesagt hast, das Thema Weinklimaschränke weiter in die Gastronomie, aber auch in die Privathaushalte gebracht. Was ist denn so das Wichtigste für so einen Weinklimaschrank? Warum sollte man sich den eigentlich auch am besten zu Hause hinstellen?
Ja gut, das Problem ist ja halt wirklich, dass der Wein ein Genussmittel ist. Und wenn das Genussmittel, egal ob das auch mal eine Garnele ist oder ob das halt, weiß ich was sind, wenn das falsch gelagert wird, hat man keinen Genuss, dann hat man bestenfalls Durchfall. Und beim Wein ist es halt ähnlich, dass man halt wirklich auch den höchsten Trinkgenuss, gerade bei den schönen, ja, gehaltvollen Weinen, erst nach ein paar Jahren erlebt. Also das heißt, nach 7, 10, teilweise 20 Jahren redet der Wein gar nicht mit einem. Und klar, man kann die Weine dann halt auch reif kaufen, kostet aber bedeutend mehr Geld. Oder man sagt, nee, ich muss den Wein perfekt lagern. Und perfekt lagern heißt einfach die 12 Grad, die 60% Luftfeuchtigkeit, wo man haben sollte. Kein Licht, vibrationsarm, ja, das sind so die, und wirklich keine Temperaturschwankungen. Das ist einfach das Wichtigste.
Ja, und für die Gastronomie sicherlich ja auch ganz, ganz wesentlich, weil ich denke mir mal, dass die wenigsten Spitzengastronomen so einen Keller haben, wo genau das zutrifft, was du sagst, oder?
Die haben die schönen alten Landhäuser, die haben das schon, aber die haben ein anderes Problem. Je besser sich natürlich den Wein präsentieren, umso mehr fördere ich auch den Weinumsatz. Das ist der Gastronom sich einfach noch nicht bewusst. Dass er, wenn er irgendwo mit dem Wein so ein Schattenspiel gibt, irgendwo ein versteckt und einfach so noch nebenbei macht, das ist schade, weil mit dem Wein kann man noch wirklich gutes Geld verdienen. Und gerade in Deutschland, wo wirklich hervorragende Weine macht, also ich bin eigentlich schon weit weg, dass ich eigentlich ganz selten noch was aus Frankreich, Italien trinke. Schweiz kann ich mir finanziell nicht mehr erlauben, bin ein armer Mensch. Aber dass das so immer so noch so ein Mauerblümchen-Dasein hat, ist eigentlich schade. Und heute gibt's so tolle Weinklimaschränke, wo ich mitten in den Raum stellen kann, wo auf vier Seiten verglast sind. Und alle die Kunden, die ich kenne, wo ich den Wein dann auch diese Plattform geben, die reden halt dann schon mal von 20-30% mehr Umsatz beim Wein. Das ist halt so.
Also technisch unterscheiden die sich eigentlich gar nicht, diese zwei Lösungen, ne? Wenn du sagst, hier einmal zur Lagerung, zur Reifung und einmal zur Präsentation, sind im Endeffekt nur vom Aussehen anders, dass ich da besser reinschaue, oder gibt es da auch noch ein paar andere Dinge?
Das ist schon eine andere Technik. Bei der Weinlagerung, da schauen wir wirklich, wie gesagt, da haben wir eine volle Türe, also meistens eine geschlossene Türe, und da achten wir auf, dass wir die Luftfeuchtigkeit haben. Und zwar früher hat man da die Hydrokugeln da unten gehabt und destilliertes Wasser. Heute kann das, wenn der Schrank nicht gerade in einem klimatisierten Raum steht, diese Luftfeuchtigkeit alleine erzeugen. Da kann ich ja nachher noch was dazu sagen. In der Gastronomie geht es nicht um die Luftfeuchtigkeit. Da geht es drum rein, raus, so schnell wie möglich, Temperatur, kräftige Kompressoren, gutes Handling, weil da bleiben die Weine ja meistens nicht dann 10 Jahre lang liegen. Ist nicht so gut für den Gastronomen. Also das heißt, viele Gastronomen haben dann im Keller einen Weinraum, der ist klimatisiert, oder haben dann einen schönen, guten Keller, und oben haben sie halt dann wirklich, ich sag, den Tageskeller, und das muss einfach ratsch, 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 rein, raus.
Wie ist denn das so? Wie läuft denn so ein Projekt ab, wenn da ein Kunde auf dich zukommt aus der Gastro? Oder ist es auch so, dass du manchmal irgendwo unterwegs bist und denkst, die könnten mal eine bessere Präsentation für ihren Wein gebrauchen? Aber wie läuft so ein Projekt ab?
Ja, also der Vorteil ist bei mir, ich werde wirklich viel empfohlen. Da muss ich auch mal der Community ein richtiges Dankeschön sagen. Also ich mache wenig Werbung, eigentlich fast gar keine. Und dann heißt es einfach, du Markus, die suchen einen Weinschrank. Egal, XY sucht einen Weinschrank. Und dann rufe ich den an und sage, Herr Müller, Sie sind mir empfohlen worden von dem und dem. Was suchen Sie denn? Und da fängt das größte Problem an. Mhm. Und zwar, weil der Kunde gar nicht weiß, was er braucht. Er ist überfordert. Wenn du heute ins Internet gehst, einen Weinklimaschrank, dann hast du irgendwie, weiß ich wie viel, hunderte von Modellen. Und 50% der Leute kaufen halt im Internet für sich selber einen falschen Weinschrank. Der Gastronom wie der Private. Und da fängt er halt dann wirklich die Beratung an. Wenn es was Größeres ist, fahre ich auch hin. Da muss man ausmessen. Und dann sagt man, okay, was wollen Sie mit dem Schrank erreichen? Also, wo steht der Schrank? Und dann macht man die Angebote, und ich habe nicht, Gott sei Dank, nicht nur ein Produzent, sondern ich habe mittlerweile 6 Produzenten, und da kann man natürlich aus dem vollen Schöpfen für den Kunden auch dann das Richtige suchen. Und das Geld ist halt auch immer noch etwas Maßgebendes.
Ja, was sind denn neben dem Geld denn die Kriterien für die richtige Auswahl für so einen Weinklimaschrank? Zu Hause vor allem. In der Gastronomie ist er wahrscheinlich auch identisch, aber wenn man jetzt mal so an den Privatanwender denkt, was muss der denn wissen, wenn er den richtigen haben will?
Das Wichtigste ist mal für mich, will er den Wein lagern oder will er den Wein trinkbereit haben? Das heißt, will er einen Lagerschrank, eine Temperatur, wo Rotwein, Weißwein, Champagner, Portwein und alles, man macht da keine Unterschiede bei der Lagerung. Oder sagt er, nein, ich hätte gern einen schönen Schrank im Wohnbereich, wo ich 40 Flaschen Weißwein, 40 Flaschen Rotwein habe, trinkbereit. Muss ja immer sehen, der Weinklimaschrank entlastet ja auch den Kühlschrank zu Hause. Man macht die Frau auch ein bisschen glücklicher, wenn die Weinflaschen endlich mal weg sind aus dem Kühlschrank. Und dann kommt es natürlich darauf an, wo steht der Schrank? Steht der mitten im Wohnbereich? Ist es ein Accessoire? Ist es etwas, wo ich dann 50 Mal am Tag dann vorbeilaufe, anschaue? Oder steht er irgendwo in einer Abstellkammer? Also das hat auch wieder mit dem Aussehen zu tun und natürlich auch wieder mit dem Budget. Und dann kommt es darauf an, ja, will ich sofort an jede Flasche rankommen? Oder ist es mir egal, wenn ich mal 2, 3, 4 Flaschen rumstapeln muss und dass ich die richtige Flasche finde? Und die Anzahl der Flaschen, also was habe ich für einen Platz? Der sagt, ich habe nur 50 auf 50 Zentimeter und 80 Zentimeter hoch. Kein Problem, haben wir auch. Und dann sagt, nee, ich möchte etwas richtig Schönes haben. Und dann natürlich die Gretchenfrage, das Budget. Was haben Sie für ein Budget? Ich würde auch gerne einen Porsche fahren, so einen VW Golfpreis, aber es geht einfach irgendwie nicht. Geht nicht.
Was macht denn dann nachher tatsächlich so diesen Preisunterschied aus? Wenn du sagst, ne, wie du gesagt hast, man guckt ja im Internet, sieht dann einen Weinkühlschrank für, sagen wir mal so, um die 100 Euro vielleicht und andere, die über 1000 Euro kosten. Ne? Das ist jetzt mal ein sehr plakatives Beispiel. Aber was macht denn da letzten Endes dann tatsächlich den Unterschied aus? Die Technik, die drinsteckt, die Kühlleistung, oder was ist das?
Ja, das sind viele Sachen. Also wir können mal zum Beispiel, fangen wir mal an mit den Komponenten. Also wenn wir halt, es gibt Schränke aus China, wo die billigsten Komponenten nehmen. Sprich, da kostet ein Lüfter 90 Cent und dann gibt's halt Weinklimaschränke, da kostet der Lüfter $20. Dann können wir vom Kompressor reden. Heute reden wir vielfach von Inverterkompressoren, also drehzahlgesteuerte Kompressoren. Ich muss dir so vorstellen, Johannes, das ist wie wenn du ein Auto fährst. Das Auto hat die längste Lebensdauer und der günstigste Verbrauch, wenn es konstant irgendwie 80 bis 100 Stundenkilometer fährt. Und nicht in der Stadt anfahren, stoppen. Und das ist auch bei den Kompressoren so. Dann kommen die Scharniere. Das heißt, es gibt halt Schränke, die sehen schon alt aus, wenn sie neu kommen, weil die Türe hängt und so weiter. Und ein wichtiger Punkt ist das Innenleben des Schrankes. Gleitregale, die kosten Geld. Also das heißt, wenn ich an jede Flasche sofort rankomme, das kostet natürlich bedeutend mehr, als wenn ich nur vier Regale drin habe. Also, wie gesagt, da kommt natürlich auch noch dazu, wo wird der Schrank produziert? Das wird in Fernost produziert. Wird er in Italien produziert? Wird er in Portugal produziert oder in Frankreich? Also das sind natürlich alles auch dann noch Sachen, wo dann mitspielen im Preis dann.
Also ganz unterschiedlich, je nach Ausstattungsmerkmal, wie du den Porsche gegen den VW eben verglichen hast, muss man halt einfach genau wissen, was ich denn da auch investieren möchte oder vielleicht auch investieren kann. Du hast eben auch gesagt, na, wenn du dann da vor Ort gehen musst zum Ausmessen etc., das klingt ja schon dann sehr individuell auf Maß gefertigt. Also so etwas gibt es im Endeffekt dann tatsächlich auch, sehr wahrscheinlich häufiger in der Gastronomie als bei Privaten, oder irre ich mich da vielleicht?
Nein, das gibt es in der Gastronomie schon, wobei ich eigentlich ganz offen und ehrlich kein Fan bin von Maßanfertigung. Weil Maßanfertigungen immer sehr viel Gefahren beinhalten. Das heißt, man macht die Profile separat, man macht die Kälteleistung separat und so weiter. Und ich habe früher, ganz am Anfang, habe ich drei Schränke nach Maß gemacht und mit allen dreien hatte ich Riesenprobleme. Und heute hast du eigentlich sehr gute Produzenten, wo dir Schränke machen, aber nicht nach Maß, wo sich wirklich bewährt haben, wo man sagt, wow, 2,60 Meter hoch, 4 Meter lang oder 3 Meter hoch, wie eine schöne Weinwand. Ich versuche immer, den Kunden von seinen Problemen ein bisschen, also zukünftigen Problemen wegzulocken und sage, schauen Sie ganz offen und ehrlich, Maßanfertigung, ich bin da kein Fan, ich bin kein Freund davon. Und dann sage ich mir eben auch die Gründe, wieso, und vor allem auch dann die begehbaren Schränke, wo dann der Sommelier 200 Mal rein und rauslaufen muss, also 5 Grad oder 20 Grad, 5 Grad oder 20 Grad. Man hat heute schon Personalprobleme, man findet keine richtigen Leute. Und das hat man halt mit einem Weinschrank dann weniger. Und heute gibt es Weinschränke, da hast du das Gefühl, das ist ein Unikat, aber ist es nicht. Und der hält dann halt 20 Jahre ohne Probleme.
Gibt's denn irgendwie so die verrückteste oder teuerste Lösung, die du irgendwo mal geplant und umgesetzt hast, über die du auch erzählen kannst?
Also ich habe mal eine geplant, das hat mich richtig viel Mannstunden gekostet. Und das war in Hamburg, das war noch mit, darf ich auch sagen nochmal, das war mit Marx Unis. Das ist die East Gruppe, die haben dann das East Coast gemacht, die haben das East Cloud gemacht, die haben das Porto Adriano gemacht in Mallorca. Und da habe ich richtig, da ging es dann wirklich um 600.000-700.000 Euro alles zusammen. Und da bin ich dann das erste Mal auch mit so Maßanfertigungen zusammengekommen und das hat dann irgendwann, habe ich gesagt, also nee, ich breche jetzt hier ab und das bringt mir einfach nichts. Ich werde konfus, ich kann nicht mehr schlafen und der Kunde wollte auch Sachen dann, wo ich dann sage, ja, aber Herrgott, habt ihr das schon mal überlegt? Also die verrückteste Geschichte war das Chedi in Andermatt. Das vom Saviri, der hat ja dort oben richtig investiert. Und die haben, glaube ich, 31 oder 32 Suiten und die wollten die Rückwand vom Weinschrank nicht mit Edelstahl oder mit Aluminium, sondern mit dem Gestein vom Gotthard-Massiv. Und habe ich gesagt, okay, alles klar. Wie stellt ihr euch denn das vor mit der Kühlung und so weiter? Und sagt, Sie sind doch der Spezialist. Dann sage ich, ja, also da ging es um 1,5 Millionen bei dem ganzen Projekt. Und ich bin da 4-5 Mal hochgefahren und dann kam mir ein alter Spruch in den Sinn, manchmal macht man das bessere Geschäft, wenn man Nein sagt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe nach dem 5. Mal gesagt, das, was ihr wollt, das ist physikalisch nicht machbar. Du kannst die Physik nicht überwinden, geht nicht. Also entweder sieht es dann einfach gut aus, funktioniert aber nicht, oder du machst das, funktioniert, sieht, aber da habe ich sicher kein Gestein im Weinschrank. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann meinen Ordner zugemacht und bin wieder in den Schwarzwald gefahren. Und
Wald. Ja, also gibt's dann also schon auch so verrückte Ideen und Wünsche, die dann relativ, also vielleicht findet sich jemand, der das dann umsetzt, aber wie du sagst, sehr wahrscheinlich gibt's dann nachher mehr Probleme.
Die haben auch jemand gefunden, aber ich glaube, da wartet bis heute noch auf einen großen Betrag, weil es eben nicht funktioniert. Und sonst so, also es gibt halt schon mal Projekte, ein schönes Projekt war in Heidelberg. Das war ein tolles Projekt und das ging auch um 70.000-80.000 Euro. Und da bekomme ich heute noch Komplimente, wie das ausschaut und wie der Weinumsatz gestiegen ist. Das ist halt dann auch die schöne Sachen, wenn man dann, das Ziel ist immer bei mir, bei jedem Kunden, egal wo ich ihn sehe, nicht die Straße zu wechseln, sondern sagen, hey Johannes, komm, wollen wir ein Glas Wein zusammen trinken? Das ist eigentlich, wenn der andere sagt, Markus, schön, komm, das machen wir, das ist das schönste Kompliment.
Ja. Ja, das ist ja auch, ich finde das ja auch gut, wenn man sagt irgendwie, ne, wie du jetzt gerade erzählt hast, wenn irgendwo so ein Projekt entsteht, was natürlich toll klingt und was natürlich auch vielleicht lukrativ sein könnte, sowohl jetzt, was man umsetzt, aber auch natürlich an Renommee. Aber wenn es sich halt nicht realisieren lässt, dann sagt man ja lieber, komm, lassen wir und schauen uns nachher auch nochmal besser in die Augen und sagen, ja, das passt dann weiterhin. Sind denn immer nur die Gastronomen dann so etwas verrückt in diesen Planungen oder hast du auch schon mal Privatpersonen etwas ganz Extravagantes planen oder umsetzen dürfen?
Ja, hatte ich auch schon. Ich hatte mal einen Kunden in Berlin, der wollte auch so etwas Verrücktes. Haben wir auch dann realisiert und hat aber Geld überhaupt gar keine Rolle gespielt. Aber das sind die Ausnahmen, Johannes. Das sind wirklich absolut die Ausnahmen. Das sind die Gastronomen. Es sind vor allem die Gastroplaner, wo irgendwie was von dir erwarten. Papier nimmt alles an. Ich kann dir alles aufzeichnen. Es muss dann nur noch schlussendlich umgesetzt werden. Und zu Hause ist es relativ einfach. Ich habe Kunden, die haben mittlerweile schon etwa 6 oder 7 Schränke von mir, weil die stehen dann entweder im Keller oder haben einen schönen Degustationsraum. Aber das sind einfache Sachen, wo man sagt, wo der Kunde anruft, sagt, du, ich brauche nochmals 3 Stück. Und der Privatkunde ist nicht der anspruchsvollere Kunde. Der Gastronom ist der anspruchsvollere. Mhm. Und vor allem dann wollen sie dann halt Lösungen und für 2,75 Euro, oder? Wo ich dann sage, nee, also ich gehe wieder. Also,
ja, geht halt auch nicht, ne? Aber was ist jetzt so aus deiner Sicht eine gute Lösung für jemand, der so einen Kühlschrank, so einen Weintemperierschrank im Endeffekt gerne zu Hause?
Wenn du Kühlschrank sagst, dann verweigert der Weinschrank die Arbeit. Ne?
Ich weiß, ja. Ich habe mich gleich verbessert.
Nein, es ist
der Weinklimaschrank, ja.
Genau. Es gibt der Weinklimaschrank, der Weintemperierschrank. Ja. Aber ich lasse auch heute mittlerweile, ich bin ein bisschen älter geworden, bin ein bisschen ruhiger und weiser geworden, wenn heute einer Kühlschrank sagt, mir ist wichtig, dass er bezahlt. Also man muss halt schon sagen, der Weinklimaschrank ist nicht der Luxus. Der Wein schlecht zu lagern, das ist der Luxus. Also wenn ich dann halt wirklich schöne, teure Weine habe und dann einfach irgendwie, ich sage immer, wenn einer bei mir einen Weinklimaschrank kauft, so, jetzt machst du mal eine Flasche, die legst du mal so auf die Seite, wie du es über die letzten Jahre gemacht hast. Und die andere machst du einen Weinklimaschrank und nach 5 oder 6 Jahren gehst du hin, nimmst die eine Flasche, nimmst die andere Flasche. Und für das muss man kein Top-Sommelier sein. Man hat dann sofort die Finessen und den Unterschied hat man dann halt schon, dass der eine dann halt dann schon übergekippt ist, viel zu schnell gereift ist, weil er bei 20 Grad war. Oder gar nicht gereift hat, weil er bei 5 Grad war. Oder die Schwankungen und so weiter. Und das merkt man dann schon. Das merkt man wirklich.
Und wo fängt jetzt so ein, sagen wir mal, mittelpreisiger Kühlschrank, jetzt sag ich schon wieder ein Kühlschrank, Wein, Weinklimaschrank, Weinklimaschrank an, wo du sagst, ja, das ist so ein vernünftiges Stück, das man sich auch gut, mit gutem Gewissen irgendwo hinstellen kann und der tut eben das, was er tun soll.
Also wenn man jetzt reden vom Privat, einer sagt, ich möchte 50, 60 Flaschen temperiert haben, trinkbereit, da reden wir von irgendwie mit Lieferung und allem drum und dran 800, 900 Euro vielleicht um das rum. Es kommt halt dann auch immer darauf an, eben geht man auf ein asiatisches Modell oder geht man halt auf ein, ja, ich sage jetzt mal, Swissgef wird ja auch in Asien produziert, aber die kaufen die Komponenten wirklich, also die kaufen halt wirklich die weltbesten Komponenten ein. Ein Top-Produkt, muss man gar nicht drüber diskutieren. Und wenn ich halt sage, wenn ich jetzt möchte 200, 250 Flaschen perfekt lagern im Keller unten, da gebe ich aus mit Transport, mit Umsatzsteuer, alles drum und dran. Ihr habt natürlich in Deutschland die Märchensteuer, das mit 19%. Da gebe ich um die 1800 bis 2000 Euro aus. Also das, dann habe ich aber was Schlaues und was Sinnvolles. Es 200 Flaschen für 900 Euro, 1000 Euro, nee. Das Oma hat schon immer gesagt, wenn du billig kaufst, kaufst du dreimal.
Das ist so, genau. Was ist so die Maximalgröße an Flaschen, die in so ein, also klar, kommt auf die Größe an, aber irgendwo ist ja wahrscheinlich auch eine Maximalkapazität. Wenn ich jetzt an so einen großen Weinklimaschrank denke, geht das irgendwie bis 300 Flaschen oder ja, was passt da so rein?
Genau, wir reden dann von einem ganz normalen Schrank für den Keller unten mit geschlossener Türe, von etwa 250, 300 Flaschen. Man muss halt immer aufpassen mit diesen Kapazitätsangaben. Da steht überall, und das ist egal, ob das jetzt Liebherr, Swissgef, Klimadiff oder wie die alle, oder Eurograph ist, die geben immer die 0,75 Borderflasche an. Immer. Das ist der Norm. So, jetzt machst du aber nur eine Burgunder rein oder machst noch eine Magnum rein oder machst eine Kalifornien rein, wo vielleicht ein bisschen chronisch ist, oder machst eine Langhals, was wir in Deutschland natürlich so viel haben, dann haust dir die Kapazität gleich runter. Und darum sage ich auch immer, zieht bitte immer noch so etwa 20-25% der Kapazität ab, aber dann bringt er auch alles rein. Und was halt auch der Kapazität nicht förderlich ist, je mehr Gleitregale ich habe, ist zwar schön, kommt aber dann jede Flasche. Aber ich nehme natürlich Platz weg. So, Standardschränke für privat 250, 300 Flaschen ist so das höchste, das größte der Gefühle.
Ja. Was hast denn du für einen zu Hause stehen?
Ich habe 3 Stück zu Hause. Ja. aber ich muss jetzt mir selber einfach auch mal einen gewissen Vorwurf machen, respektive einfach mal sagen, so Markus, jetzt ist einfach mal Schluss. Es ist einfach, das Problem ist dann ja, da bist halt mal wieder beim Oliver Zeth oder bist halt mal beim Christoph Hammel oder beim Julian Huber und ja, es scheint immer schwierig dann halt, oder es ist oder siehst du wieder gerade ein Angebot. Aber ich habe vorwiegend Klimadiff von La Sommelier und ich habe, das sind Schränke, wo ich vom Kunden zurückgenommen habe, auch teilweise. Wo ich gesagt habe, also komm, du hast anscheinend einen falschen Schrank bestellt, ich nehme den zu mir und dann bestellst du halt einen neuen Schrank. Und ich habe halt wirklich, meine Bürowohnung ist nicht groß. Früher hatte ich da mehrere Schränke, wo meine Lebenspartner noch gelebt haben, im Wallis unten. Aber es reicht. 3 Schränke für eine Person. Man muss sich ein bisschen einschränken, aber es geht.
Ja, du bist, einschränken, das passt ja eigentlich auch zum Thema, ne? Klimaschrank. Ja. Letzten Endes geht es ja auch darum, dass man dann auch den Weinen da ein bisschen Zeit lässt, sich zu entwickeln. Und deswegen legt man sich ja auch so einen Weinklimaschrank zu. Du bist ja ganz umtriebig, jetzt nicht nur bei der Planung von solchen Weinklimalösungen, sondern auch mit einem Geschäftspartner bei einem ganz anderen Projekt. Genussmanege steht da drüber. Oh je, ja. Das klingt irgendwie nach Zirkus und Essen, aber was hat denn das überhaupt auf sich da?
Johannes, ich hatte schon, ich weiß nicht wie lange her, 11, 12 Jahren hatte ich die Idee, so eine Verbindung zwischen YouTube, Fernsehen und Realität-Restaurant, irgendwie eine Verbindung. Es gab die Kochshows, es gab schon in der Schweiz vor 12 Jahren Genussboxen, es gab die YouTube-Kanäle, aber es gab kein einziges Medium, wo alles miteinander verbunden hat. Das heißt, wo man zuschauen kann, wie der Koch das zubereitet, wo man sagt, okay, ich hau mir nur das Rezept runter und gehe das selber machen. Oder ich gehe das in einem Restaurant essen oder ich lass mir das Essen kommen. Und das war eigentlich mal die Grundidee. Und du lachst, die Idee ging mir total verloren. Ich bekam zwar überall Komplimente von Sterneköche auch und Top-Sommeliers. Und dann ging das Projekt verloren, also nicht Projekt, die Idee. Und dann bin ich mit dem Wolfgang Fassbender von Lübeck nach Hamburg gefahren. Und dann ist irgendwie ein Schlagwort gefallen, ein Stichwort, und ich hatte alles wieder im Kopf. Und am Abend hatte mir ein ganz lustiges, illustres Essen, war auch jemand gerade noch vom Fernsehen dabei. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt unbedingt einen meiner wichtigsten Freunde anrufen, das ist der Urs Mäder, ein hervorragender Texter. Und ich fahre nach Ascona, ich muss das mit dem besprechen, und er war sofort Feuer und Flamme. Und jetzt sind wir gerade wieder dran, das so ein Projekt, das ist ja nicht so, dass du das Projekt jetzt aufstartst und es läuft von alleine, sondern das ist ja immer auch viel wieder 5 Schritte Reto, wieder 3 Schritte vorwärts und statt links abbiegen, muss ich rechts abbiegen. Also auch wir sind jetzt wieder dran am Neujustieren und wir waren einfach immer in der ganzen Projektphase, wir waren immer unter Druck. Immer, immer. Also wir waren... schlaflose Nächte, da hieß es ja, dann haben wir Drehtag und auch unser Koch, der musste sich auch freischaufeln. Und ich habe jetzt gerade heute, hatte mir wieder im Gruppencheck gesagt, so, ich möchte keinen Druck mehr. Und wenn halt die Genussmanege statt jetzt da im für den Winter mit Enten und Gänse kommt, habe ich gesagt, nein, dann auch wenn sie ein halbes Jahr jetzt mal stilllegt, überhaupt kein Problem. Uns rennt nichts davon. Das nächste Mal, wenn sie kommt, dann muss alles klappen. Also es ist ein tolles Projekt, es ist ein schönes Projekt, es ist auch ein sehr interessantes, aber auch sehr aufreibend. Sehr aufreibend.
Eigentlich, ne, wie die Gastronomie sehr wahrscheinlich auch, ne? Es ist halt nur eine andere Art von Gastro.
Ja, wir haben natürlich hochstehende Ziele gehabt. Ich weiß nicht, ob du die Genussmanege schon mal geschaut hast. Wir haben auf dem 22. Stock von den Tanzenden Türmen gedreht. Wir haben 6 Gäste eingeladen. Wir hatten einen Top-Sommelier mit dem Justin Leone. Wir haben einen Top-Koch, den Jonas Straube, gehabt. Wir haben ein gutes Fernsehteam gehabt. Das muss man ja alles mal zusammenschustern. Man muss auch mal die Sponsoren finden und alles. Und das ist im Kopf haben wir es mal schnell, aber dann, wenn es in die Realität geht, ist es dann wirklich brutal anstrengend. Und wir wurden auch dann hat uns ein anderes Sommelier abgesagt, dann wurde uns die Location wieder verschoben, dann hieß es mit dem Fernsehsender, oh, wir wissen gar nicht, ob der drehen kann. Also zu Himmel hoch jauchzte, zu Tode betrübt. Das war so jeder Tag immer dasselbe. Und jetzt haben wir 3 Episoden abgedreht und wir wurden immer besser, auch vom Verkauf her, von den Genussboxen her. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir wollen.
Gut Ding will eben Weile haben, ähnlich wie bei deinen Weinklimaschränken und dem Wein. Mich würde jetzt zum Abschluss mal noch interessieren, was ist denn dein ganz persönlicher Genussmoment?
Ganz offen, mein persönlicher Genussmoment. Ich glaube, wenn ich mit ich habe eine neue Lebenspartnerin. Gott sei Dank, dass ich mit meinem hohen Alter, mit meinem Aussehen noch jemand gefunden habe. Ganz gemütlich irgendwo an einem See sitzen, eine gute Flasche Wein trinken und über Gott und die Welt sinnieren. Also da einfach nichts und das Handy hoffentlich fällt in den See, das wäre noch schöner. Das ist, glaube ich, mein persönlicher Genussmoment. Wir haben auch mal ich habe mal einen Weinclub gegründet mit Gerhard Retter. Das war auch immer lustig, aber es war dann wirklich halt am Schluss. Also in 2 Tagen haben wir 12 Leute 50, 60 Flaschen Wein weggedrückt, wenn nicht mehr. Und das ist dann kein Genussmoment mehr gewesen. Es war zwar lustig, aber kein Genussmoment mehr. Einfach still eine sehr schöne Flasche Wein mit einer guten Speise und das irgendwo draußen. Das ist für mich ein Genussmoment.
Herzlichen Dank dir schon mal dafür. Und am besten ist der Wein natürlich perfekt temperiert. Draußen wird es natürlich schwierig mit einem Weinklimaschrank von euch. Auf eurer Webseite findet man natürlich jede Menge Infos zu verschiedenen Modellen und so weiter. Und wenn man natürlich auch mal Interesse daran hat, kann man dich auch wunderbar kontaktieren und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Hast du die perfekte Lösung für mich zu Hause oder auch in der Gastro? Ich sage herzlichen Dank dir, Markus, für diese spannenden Einblicke in diese unterschiedlichen Klimazonen des Weins.
Ich danke dir, Johannes, und ich bin immer gern für die Leute da.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.